zu beneiden sind. Unter dieser Überschrift habe ich diese kleine Predigtreihe zu den Seligpreisungen in den letzten Wochen gestellt. Jesus stellt in diesen Seligpreisungen das Vorrecht der Menschen heraus, deren Leben er auf ganz unterschiedliche Art und Weise durch Eigenschaften oder Verhaltensweisen, deren Leben dadurch gekennzeichnet ist. Jesus zeichnet diese Menschen sozusagen aus. Er spricht ihnen etwas zu. Er spricht ihnen ein unverschämtes Vorrecht zu. Und er tut es für etwas, was in unseren Augen, unseren Wertigkeiten, die wir haben, vielleicht gar nicht so bemerkenswert ist. Oder wer würde heutzutage schon Menschen, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten, oder Menschen, die Leid tragen, als beneidenswert ansehen? Jesus tut das. Und er stellt sich damit irgendwie quer zu unserer Denke. Zu unserer Denke, die eher auf das Hier und Heute und auf mein eigenes Ich bedacht ist. Und er tut es, indem er diesen Menschen in seiner Vollmacht als Sohn Gottes eine Verheißung zuspricht. In seinen Augen, so bringt er hier in den Seligpreisungen zum Ausdruck, zählen diese Menschen nicht zu Benachteiligten, sondern sie sind, wenn man die Aussagen so richtig wahrnimmt, so sagt Jesus, die sind zu beneiden. Sie sind es, die von Gott selbst so eine herausgehobene Perspektive bekommen. Ihnen wird sich der Schöpfer Himmels und der Erden auf ganz besondere Art und Weise zuwenden. Aber wer sind denn diese Menschen? Wer sind diese Menschen, die Jesus hier im Blick hat? Um das zu verstehen, müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Und wir müssen uns die Einleitung der Bergpredigt anschauen. Dort heißt es in Matthäus 5, direkt bevor die Seligpreisung kommen, Vers 1 und 2, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Also ungefähr kann man sich das vorstellen. So, Jesus hat die Menschen gesehen und geht auf einen Berg, schaut sich das an und er sieht hier die große Menge der Menschen. Und das sieht er. Und dann sagt er zu diesem Jüngerkreis, kommt her. Kommt hier alle zu mir. Kommt hier. Ich will euch was erzählen. Ich will euch lehren. In der Bergpredigt, dieser Kreis der Jünger, der Jesus-Nachfolger, das ist der direkt angesprochene Kreis. Zu denen redet Jesus. Die große Menge darf mithören. Die darf mithören. Und während Jesus so redet, zu ihnen und das zuspricht, darf hier auch etwas geschehen. Darf in diesem erweiterten Kreis diese Sehnsucht wachsen, doch auch dazugehören zu dürfen. Wir werden in der Predigt später nochmal darauf zurückkommen. Jetzt lese ich uns erst einmal Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 9 bis 12, der Teil der Seligpreisung, über die wir uns heute Gedanken machen wollen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes, Kinder Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen oder zu beneiden sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Oder wie Luther übersetzt, die verfolgt werden, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Glücklich zu preisen seid ihr, zu beneiden seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch auch schon die Propheten verfolgt. Also ich finde, das sind wiederum Sätze, die stellen sich, wie ich vorhin schon mal sagte, wieder quer zu dem, was ich denke normalerweise, oder? Welcher Mensch, bitteschön, schätzt sich denn glücklich oder wird als beneidenswert angesehen, weil er verfolgt oder beschimpft wird? Da stimmt doch was nicht. Mit Verlaub, Jesus, also hier übertreibst du. Das müsste man doch ein bisschen vorsichtiger sagen. Menschen, die verfolgt, beschimpft oder gemobbt werden, leiden, ja zerbrechen nicht selten auch an diesem Geschehen. Und wer daran etwas Beneidenswertes findet, der, was soll man sagen, muss der irgendwie krank sein? Muss ich da was verschoben haben? Ich glaube, ja, wer sich nach Leid sehnt, der ist irgendwie krank. Wer sich nach Leid sehnt, der ist krank. Und ich glaube, das würde Jesus auch sagen. Aber wenn wir die Fragezeichen, die sich vielleicht in unserem Kopf ergeben, wenn wir diesen Text hören und den verstehen wollen, wenn wir diese Fragezeichen lösen wollen, wenn wir verstehen wollen, was Jesus hier meint, dann müssen wir gedanklich ein paar Schritte gehen. Zunächst einmal diesen ersten Schritt. Jesus spricht nicht die an hier, die in ihrem Wohnzimmersessel sitzen und bei einer gewissen Leckerei genüsslich darüber sinnieren, was wäre, wenn. Nein. Jesus hat hier Menschen im Blick, die in der Situation der Verfolgung, der Beschimpfung, des Gemobbtwerdens drinstecken. Menschen, bei denen, ich sage einmal, schon die Tränen geflossen sind, weil sie in einer so großen Not sind. Und ihnen wird Jesus mit diesen Sätzen so etwas wie zum Seelsorger. Jemand, der Verständnis für sie hat und ihnen Hoffnung zuspricht. Und einige Zeit später schließlich wird es soweit kommen, dass sie mit dem Jesus das Gleiche machen, was er hier beschreibt. Ihn gefangen nehmen, ihn beschimpfen, ihm etwas unterstellen. Ja, sie sind sogar so weit gegangen und haben ihn ans Kreuz zu Tode gebracht. Und wenn dieser Jesus, der Sohn Gottes, einen Zugang zu dir sucht, dich heute anspricht, vielleicht mit diesen Sätzen, du, dann weiß er, wovon er redet. Ein zweiter Schritt. Die Menschen, die Jesus hier anspricht, sind nicht beneidenswert, weil sie etwas erleiden. Sie sind beneidenswert, weil etwas anderes geschieht in ihrem Leben. Weil Christus ihnen eine Verheißung zuspricht. Und weil er, der Sohn Gottes, es ihnen in einer Vollmacht zuspricht. Hier sind wir wieder bei dem, was ich so in der Einleitung sagte. Jesus macht für diese Menschen sozusagen etwas dingfest. Er verbirgt sich dafür, dass die Not, die sie jetzt erleben, nicht das Letzte ist, was die Menschen erfahren werden. Er verbirgt sich dafür, dass sie in Gottes neuer Welt, ich sag's einmal so, liebevoll aufgefangen werden. Sie werden es erleben, dass ihnen nichts mehr fehlt. Das sagt er denen, denen gerade so viel fehlt. Ja, wie ist denn das billige Vertröstung? Angesichts der Not? Man könnte ja sagen, wirklich sagen, der Millionen Menschen, die das heute betrifft. Ich würde sagen, ja, das sind billige Vertröstungen, wenn das Hans-Dieter oder Mr. Nobody gesagt hätte. Ja. Aber haben wir das noch im Blick? Es sagt der von dem, die meinen, es ist der Sohn Gottes. Er sagt es zu ihnen. Es sagt der, der die Macht in seiner Hand hält. Es sagt der, wie der Kolosserbrief sagt, der bei der Schöpfung schon dabei war. Selbst geschaffen hat mit seinem Vater. Und es sagt der, dem Gott der Vater alle Macht übertragen hat. Und das haben viele Millionen Menschen in den letzten 2000 Jahren seit diesem Ereignis da, bis heute, haben das erlebt. Die Kraft der Verheißung am eigenen Körper erfahren, im eigenen Kopf, im eigenen Leben. Und um Jesus hier richtig zu verstehen, müssen wir noch einen dritten Punkt anschauen. Jesus spricht diese Verheißung nicht pauschal allen zu, auch nicht allen, die Leid tragen, denen Leid angetan wurde. Er spricht diese Verheißung noch nicht einmal allen zu, denen Unrecht geschieht. Er spricht es denen zu, so heißt es hier in Vers 11, die dieses Unrecht um seinetwillen erfahren müssen. Er spricht es denen zu, die in diese Situation gekommen sind oder in dieser Not leben müssen, weil sie ihr Leben diesem Sohn Gottes anvertraut haben. Wieder diese Skizze. Wissen wir? Dem grünen Halbkreis. Seinen Nachfolgern, denen spricht er es zu. Der enge Kreis der Jünger, das ist die unmittelbar angesprochene Gruppe. Und für sie damals und für Christen heute hat dieser Jesus Christus Verantwortung übernommen für ihr Leben. Die Botschaft, die Jesus damit nochmals so ganz deutlich auch für uns heute unterstreicht, die lautet: Ich Christus, ich stehe zu meiner Verantwortung, die ich für dein Leben übernommen habe. Ich stehe dazu. Kannst du mal diesen Satz auf dich wirken lassen? Das spricht der Sohn Gottes in dein Leben hinein. Du, ich stehe zu meiner Verantwortung, die ich für dich übernommen habe. Du hast dich mir anvertraut. Ich habe das nicht vergessen. Sondern ich baue eine Perspektive mit dir. Ich meine, nur sind hier in dem Raum wohl ganz wenige Christen, die bereits handfest irgendwie verfolgt wurden. Es sei denn, es hat einen Krieg, ihr habt Kriegen zu Hause gespielt oder was weiß ich, aber das ist ja nicht so gemeint. Die handfeste Verfolgung, von der Jesus hier redet, die hatte ja noch andere Substanz. Handfest verfolgt, weil wir uns zu Jesus Christus bekannt haben? Ihr Lieben, weltweit ist das aber anders, ne? Früher waren es stärker so die kommunistisch regierten Länder oder die Machthaber in diesen Ländern, die darauf bedacht waren, Menschen zu verfolgen, die Jesus Christus als ihren Herrn bekannten. Das hat sich etwas verschoben. Heute sind es ganz stark muslimisch geprägte, muslimisch regierte Länder, in denen ein freies Bekenntnis zu Jesus Christus und die Einladung zum Glauben an ihn unter Strafe gestellt wird. Wir sollten für diese Menschen beten, dass die Verheißung der Seligpreisung auch ihre Herzen erreicht, dass es dazu kommt, dass Jesus ihnen das sagt: Du bist zu beneiden. Als ich bei der Vorbereitung war, da dachte ich an dieser Stelle, ja, wie ist das dann? Trifft das dann für uns nicht zu? Da fiel mir so ein praktisches Beispiel ein. Viele werden das ja wissen, unsere Predigten stehen noch im Internet. Die sind anzuhören. Die sind weltweit zu hören. Da gibt es auch immer wieder Leute, die sich da einklicken. Nicht den ganzen Gottesdienst, aber die Predigt. Nur die haben wir reingestellt. Also, meine Cousine lebt auf Papua-Neuguinea. Auch die kann sich da einloggen und kann das hören. Auch in muslimisch geprägten Ländern kann man über via Internet, können sich Menschen diese Predigten anhören. Menschen, die vielleicht sogar handfeste Verfolgung in ihrem eigenen Leib erfahren. Und Christus pflanzt in ihre Herzen womöglich dann dieses ein, dass er sagt, hallo, du, vergiss es nicht. Du wirst mit mir Gottes neue Welt erleben. Das, was du jetzt hast, ist nicht das Letzte. Du wirst es erleben. Sollten wir angesichts solcher Situationen des Leides anderer Christen so ungerecht empfundene Beschimpfung oder auch wirklich ungerechte Beschimpfung als Christen heute hier vielleicht da nicht etwas gelassener nehmen? Ich will noch eine andere Seligpreisung aufgreifen. Den Vers 9. Ich habe es übersprungen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Glücklich zu preisen, zu beneiden sind die, die Frieden stiften. Sie werden Gottes Kinder genannt werden. Hier in dem Raum sind ja viele Kinder Gottes. Da macht gerade noch jemand die Tür raus, auch ein Kind. Aber Kinder Gottes heißt ja zur Familie Gottes gehören, nicht nur an Jahren jung sein, das ist nicht damit gemeint, sondern zur Familie Gottes gehören. Jemand, der Nachfolger Jesu Christi geworden ist. Also die Skizze nochmal, hier sich in dem engen Kreis befindet. Christus hat ihn da reingeholt, so wie er die Jünger zu sich gerufen hat. Und er hat ihnen und er hat dir, wenn du Christ bist, seinen vergebenden Frieden zugesprochen. Siehst du dich als solcher Mensch, dem Christus das zugesprochen hat? Ich glaube, viele haben das dankend angenommen. Und dann für sich behalten? Oder wie ist das? Gehörst du auch zu den Menschen, die Jesus hier in den Blick nimmt, wenn er sagt, zu beneiden sind die, glücklich zu preisen. Boah, die können sich schätzen. Zu beneiden sind die, die zum Friedenstifter geworden sind. Zu beneiden, weil sie von dem, was Jesus Christus an ihnen getan hat, an mir getan hat, weil sie das weitergeben, weil sie das an anderen tun, zum Friedensstifter geworden sind. Weißt du und ich, wir, die wir hier in diesem Land nicht so verfolgt werden wie in anderen Ländern Christen, sollten wir nicht gerade oder wäre es gerade nicht nachdenkenswert, dass wir diese Seligpreisung, diese Aussage Jesu von dem Friedensstifter stärker ausprägen lassen würden in unserem Leben? Jesus legt doch darauf eine wunderbare Verheißung. Er schätzt die Menschen als außerordentlich beneidenswert ein, die seinem derartigen Wirken in ihrem Leben, Frieden zu stiften, auch Raum geben. Den Schluss der Predigt möchte ich mich daher nochmal mit diesem Friedensstifter beschäftigen. Und ich will dich und mich da ganz stark mit einbeziehen. Drei Schritte dazu, die auch alle so was Praktisches haben. zum einen den Frieden selbst in Anspruch nehmen? Den zweiten, wie kann das sein, dass ich eine gute Art finde, um in Frieden auf jemanden anderen zuzugehen, dem ich im Unfrieden bin? Und den dritten auch, wie kann es vielleicht sein, dass ich, wo ich sehe, dass Menschen im Unfrieden miteinander sind, zu einem Friedensstifter für sie werden? Drei Dinge. Kurz, aber immer was mit der Frage in das eigene, in unser eigenes Leben hinein. Wenn ich es für mich nämlich in Anspruch nehmen möchte, Friedensstifter zu sein, dann ist doch sowas nur ehrlich, wenn ich zunächst einmal meine eigenen Beziehungen, die ich habe, daraufhin abklopfe. Und zwar in diesem Sinne, lebe ich im Frieden mit Menschen oder trage ich so eine Altlast darum? Lebe ich im Frieden mit meinen Menschen? Nun, ich meine jetzt aber nicht, ja, aber das mit dem und mit der, das geht aber nicht, weil, und die kommen mir ja auch immer schräg, das meine ich jetzt gar nicht, sondern die Frage ist, was geht denn von mir aus? Diese Altlast des Unfriedens abzugeben, das hat zunächst einmal gar nichts mit der anderen Person zu tun. Sondern diese Altlast abzugeben, das ist ein reiner Willensakt. Will ich das? So wie Jesus mal jemanden fragte, der schon lange, das heißt, krank war und dort lag. Er fragt ihn, sag mal, willst du denn eigentlich gesund werden? Oder hast du dich schon so an deine Krankheit gewöhnt und dort eingenistet, dass alles andere dir fremd war? Ich übertrage mal. Sag mal, willst du denn eigentlich den Frieden haben mit der anderen Person? Oder geht es dir eigentlich nicht ganz gut damit, wenn du immer mal ein bisschen schimpfen kannst? Auf diese und jene, weil. Und fühlt sich dabei besser. Du, wenn du Friedensstifter in dem Sinne sein willst, wie Jesus Christus hier meint, dann spricht er dich zunächst einmal in deiner eigenen an. Und er fragt dich, willst du diese Altlast loswerden? Ich werde jetzt mal so eine kleine Pause einleiten. Pause in dem, was ich sage. Aber Pause muss nicht Stille sein für dich, sondern Pause kann jetzt sein, dass du diese Chance nutzt und dem Moment darüber nachdenkst, will ich das denn eigentlich? Diese Altlasten, die ich da habe, abgeben. Will ich da wirklich Frieden haben in meinem Herzen? Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, dann sprich das doch vor Jesus einmal aus. Nutz diese Zeit der Stille gleich und sprich das vor ihm aus. Sag ihm, Herr Jesus Christus, du weißt, was die Zwietracht da in meinem Herzen alle darum ist, was immer wieder aufkommt. Und ich bitte dich, dass du mich von dieser Altlast befreist, dass du diese Altlast abnimmst, dass ich wirklich im Frieden leben darf und dass ich der anderen Person wirklich von Herzen Frieden wünschen darf. Ich weiß, das ist ein Prozess. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Deswegen sage ich das auch immer wieder. Herr, ich möchte die Altlasten los sein. Herr, ich möchte, dass von mir Frieden ausgeht. Ich lade dich im Moment der Stille ein, dass du das für dich und du weißt, an wen du da denkst, auch formulieren kannst. Das ist ein erster Schritt. Erster Schritt zu dem, was Jesus sagt, zu beneiden sind die. Glücklich zu schätzen, zu preisen sind die, die das aufnehmen in ihrem Leben. Ein zweiter Schritt, wie kann das denn sein, dass ich eine geeignete Form finde, um Menschen, die mir im Unfrieden begegnen, Situationen schaffe, die auf Frieden wieder hindeuten. Die Schritte zum Frieden sind, erkennbare Schritte zum Frieden auch für andere sind. Wie kann es sein, dass ich Menschen, mit denen ich im Unfrieden bin, auf sie zugehe? Ich glaube, diese Schritte auf die Menschen zugehen, geht weniger im Gottesdienst, wo wir alle sitzen. Habe aber auch schon erlebt, dass Menschen im Gottesdienst aufgestanden sind, zu jemand anderem gegangen sind und sagt, hör mal, eigentlich habe ich hier noch was. Und ich wünsche, dass wir im Frieden miteinander leben. Vielleicht ist das heute Morgen irgendwie für dich dran, auch nach dem Gottesdienst. Vielleicht ist es für dich dran, wenn du nach Hause kommst, in einer Umgebung bist, in der es da irgendwo starker knistert und knaudert. Und wenn da zwei Christen, ich finde mal, das ist eine, auch für eine Ehe, eine sehr wohltuende und gute Möglichkeit. Menschen, die von der Vergebung her leben, die Jesus Christus in ihrem Leben hineingegeben hat, wenn sie diese Vergebung aneinander auch wirksam werden lassen können. Du hast als Christ eine große Chance, du lebst doch davon, dass Christus dir vergeben hat, ohne dass du eine Vorleistung gebracht hast. Haben wir heute Morgen nochmal rausgestellt. Allein deine Gnade genügt. Römer 3 wurde gelesen. Nicht aus unserer Gerechtigkeit heraus, die wir produzieren können, sondern Gottes Gerechtigkeit ist es. Er spricht dich gerecht. Davon lebst du als Christ, lebe ich als Christ. Zu einem anderen zu gehen, ich will dir auch vergeben. Ich will in Frieden mit dir leben. Lass uns Schritte des Friedens gehen. Ein Vorrecht, das Christen miteinander haben können, praktiziert es. Ich weiß noch, als Kind habe ich es erlebt, klar, die Eltern haben sich gestritten, es ging heiß her, soll es schon mal geben. Und dann nach einer Weile stöbert man als Kind darum, sucht sie, wenn sie nicht mehr da sind. Ist ja unruhig, ist ja ein bisschen eine gespannte Situation. Und ich traf sie im Schlafzimmer wieder. Die saßen beide nebeneinander und waren am Beten. Da kann Frieden eintreten. Das gönne ich dir. Praktiziere es. Lebt als Christen diesen Frieden. Vielleicht nutzt du aber auch diese Zeit, um darüber nachzudenken, was könnte denn mein Impuls sein, um dem anderen gegenüber Frieden zu signalisieren? Vielleicht nimmst du da nicht den Hammer mit, wenn du jemandem begegnest, sondern vielleicht wirklich eine Blume. Vielleicht wirklich eine Blume. Wir haben in dem Eingangslied gesungen, es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Guck mal, wenn du das sowas erlebst, ist das nicht zu beneiden? Was meint Jesus? Weißt du, du bist zu beneiden, wenn das zu deinem Leben dazugehören darf, dass du die Versöhnung auch unter Menschen erlebst und dass du sogar mit dazu beitragen darfst. Du bist zu beneiden. Wir bieten ja nach dem Gottesdienst auch immer an, dass man dich nochmal zu kleinen Gebetsgruppen treffen kann. Es sind Personen da, die für dich beten möchten. Da hinten an den Tischen, hier vorne wird was sein. Weißt du, vielleicht kannst du das heute gerade nutzen, weil es für dich dran wäre, diesen nächsten Schritt zu gehen, den Jesus hier meinte, um Frieden zu bekommen. Dann hol dir doch jemanden an die Seite, der mit dir dafür betet, dass das ein gelingender Schritt wird und Frieden sich gestaltet. Ein dritter, Friedensstifter. Friedensstifter kann man vielleicht auch werden, wenn man mitbekommt, dass sich zwei andere auf irgendeine Art und Weise, die nicht so ganz erquicklich ist, in der Wolle haben. Dazu muss man jetzt nicht ausgebildeter Mediator oder was weiß ich denn so sein, und manchmal klappt das bei denen ja auch nicht. Vielleicht geht es schon eine ganz unterschwellige und ganz einfache Ebene. Vielleicht tut es mal ein Gedanke, der nicht die anderen angreift, sondern der ihnen vielleicht sagt, guck mal, das kommt mir jetzt aber komisch vor, wie ihr euch verhaltet. Vielleicht kann es sein, dass ich für euch irgendwie ein Übersetzer sein darf. Denn ich habe den Eindruck, ihr versteht euch doch nicht. Das seid doch nicht ihr, die ihr da miteinander umgeht. Vielleicht kann es sein, dass du auf irgendeine Art und Weise zum Friedensstifter an anderen wirst. Nicht zum Rechthaber, zum Friedensstifter. Jesus meint, du bist zu beneiden, wenn das geschieht in deinem Leben. Du bist zu beneiden, wenn du als Christ das leben darfst. Wenn es sogar zu dieser Ausprägung kommen darf, dass, ich sag mal so, dass Menschen sich in deiner Gegenwart gar nicht richtig streiten können, weil sie irgendwie Frieden halten müssen. Müssen im positiven Sinne. Nicht darauf warten, dass du rausgehst, sondern dass deine Person einen Einfluss auf die Situation nimmt, der die ändert. Glaubst du denn nicht, du könntest Jesus darum bitten, dass in deiner Persönlichkeit da was heranwächst? Zu beneiden sind die Menschen, die das von sich sagen dürfen, das hat Christus geschenkt. Die Musiker werden jetzt nach oben gehen. Und während dieser Zeit, die sich vorbereiten, haben wir noch mal einen Moment der Ruhe. Und lass dich fragen, wo bist du in diesem Schritt des zu beneiden Werdens? Möchtest du da drin sein, wenn es um den Frieden geht? Denn die Verfolgung erleiden wir ja nicht so. Aber wenn es um den Frieden geht, den wir hineintragen können, diese Gesellschaft, da können wir ganz aktiv werden. Lass dir noch einmal einen Moment, der eine Möglichkeit des Gebetes ist und du das so vor Gott tragen kannst. Und dann werden die Musiker einsteigen mit einem gemeinsamen Lied, das wir singen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Rest.